Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Eine neue Woche, ein neues Glück. Roman, mein Glück ist immer, dass du dabei bist.
Boah, das ist aber die romantischste Ansprache in Folge 89. Hi Almut, danke. Ich freue mich auch natürlich, dass es endlich klappt mal wieder. Wir sehen uns ja nur einmal die Woche.
Aber wir hören uns zum Glück häufiger die Woche. Und man muss auch ganz transparent sagen, Roman, du hast nämlich das Glück, dass du bei dem tollen Champions League Rückspiel in München am Start bist, weswegen wir jetzt schon vorher aufnehmen, damit hinterher nicht so ein Stress ist, weil wir ja immer donnerstags um so 18 Uhr Deadline einhalten wollen.
Ja, genau. Relativ unverhofft noch ein, zwei Termine. Also das heißt, ich begleite gar nicht das Spiel. Das macht der Kollege Hendrik Buchheister. Der hatte sich das schon längst eingetragen. Halbfinal-Rückspiel ist dann sein Beritt. Aber da es ein, zwei andere Termine rund um das Spiel gibt, habe ich gesagt, okay, das ist doch ein schöner Anlass. Werde ich mir das anschauen. Und dann am Mittwoch, jetzt heute, wenn wir aufnehmen, Mittag, Richtung München fahren.
Ja, da werden einige neidisch sein. Ich bin auch ein bisschen neidisch, aber wenn es denn so wird wie beim Hinspiel, dann bin ich auch fein damit, es im Fernseher zu gucken.
Aber ich habe etwas Sorge, dass dieses Spiel anders wird. Das sage ich schon mal. Alle, die das gehört haben, können es ja dann auch quasi verifizieren oder falsifizieren. Ich glaube, es wird ein anderes Spiel. Das als letzter Shoutout an der Stelle. Mal gucken, ob ich dann, wenn man mir zuhört, falsch lag oder richtig lag, wie es dann ausging.
Genau, aber deswegen wissen jetzt schon alle, dass das Thema nicht sich um dieses Spiel drehen kann. Ich habe aber trotzdem gedacht, ich könnte eine kleine Anekdote dahingehend erzählen und dann machen wir einfach mit einem anderen Thema weiter. Und die Anekdote ist auch auf die PSG-Fans gemünzt. Ich hatte hier ja schon mal erzählt, dass wir so ein tolles Champions League-Rückspiel in Paris hatten, wo der Platz komplett vernebelt war. Aber es gab natürlich auch eine Anekdote dazu, was die PSG-Fans bei unserem Champions League-Spiel mit dem VfL Wolfsburg in Wolfsburg in dem Sinne gemacht haben oder wie sie auffällig gewesen sind. Daran merkt man dann, wie die PSG-Fans hinter ihrem Verein stehen, wie sie da dann doch aufblühen. Also es gibt wohl diverse Fans, die ein Stadionverbot schon in Frankreich beziehungsweise auch in Paris haben. Und die nutzen dann sehr oft die Auswärtsfahrten international, um mal wieder in die Stadien zu kommen. Und das würde man vor allem vor über 10 Jahren nicht im Frauenfußball vermuten, aber da waren dann auch sehr viele Ultras von den Männern mit dabei. Und es wären im Stadion sogar noch mehr gewesen, aber die Wolfsburger Polizei hatte sich schon darauf eingestellt und hat tatsächlich welche vorher rausgefischt, die sie dann nicht ins Stadion gelassen haben, weil sie voll bepackt waren, auch mit Bengalos und ähnlichem und hatten dann groß angelegte Kontrollen. Und das hatte ich vorher auch noch nie gehört bei einem Frauenspiel, dass das dann passiert ist.
Na, die Fans von PSG haben wahrscheinlich gedacht, grün-weiß, das sind die Wolfsburger. Und dann haben sie gesehen, da steht nicht VfL, da steht Polizei drüber.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, aber deswegen können sich, glaube ich, die Münchner darauf einstellen, dass dann da richtig was abgeht, richtig die Hütte brennt. Denn die leidenschaftlichen PSG-Fans sind für alle Überraschungen gut. Und schauen wir mal, wie viele dann nachher im Stadion ankommen, von denen die Tickets haben.
Ich kenne das ja in Paris. Letzte Champions League-Saison gegen Atletico war ich im Stadion und war ganz überrascht. Man hat es ja auch im Hinspiel gegen die Bayern jetzt gesehen. Da ist ja wirklich im wahrsten Sinne dann das Feuerwerk abgebrannt in allen bunten Farben, die zu PSG gehören. Ich habe es da auch schon gesehen, Riesenchoreo und sehr begeisterungsfähige Fans. Das ist ja bekannt. Es ist natürlich ein Club, der den Scheichs aus Katar gehört, aber es ist auch ein gewachsener Club, der ja immer wieder versucht hat, irgendwie sich das zu erkaufen, auch wieder Erfolge zu haben. Mit Beckham und Co. kennt man noch Ibrahimovic die Zeiten. Aber immer auch ein gewachsener Club, der auch einen Anhang hat, der lange leidensfähig war und der, glaube ich, auch ein bisschen Bambule machen kann. Das kann ich mir vorstellen und wird sich dann ja auch gezeigt haben in München, wenn man uns zuhört.
Das stimmt. So, aber jetzt ein Cut zu einem anderen Thema. Und das Thema spielt in einem anderen Land. Und jetzt geht es darum, ich muss ja eine These formulieren. Ich glaube, dass Manchester United den neuen Sir Alex Ferguson gefunden hat, in Persona von Michael Carrick. Hast du das verfolgt?
Ich verfolge die Premier League natürlich und habe mit Verwunderung vor einigen Wochen festgestellt, wie konstant ManU ist und wie auf welchem Tabellenplatz die stehen, also wie gut sie performen, dass man es auch an der Tabelle ablesen kann und dass das auch verbunden ist mit dem Trainer ja gar nicht mehr so neuen Trainer auf der Bank.
Das stimmt. Also ich habe auch seit Mitte Januar genauer hingeguckt und es stand schon ewig irgendwie auf meinem Zettel, wir müssen darüber mal sprechen, und dann kam immer irgendwas anderes rein. Und jetzt gerade ist es nochmal sehr aktuell, weil er sich tatsächlich fest für die Champions League für die neue Saison qualifiziert hat. Also er hat den Club auf Platz 7 übernommen von Amorim und hat sie jetzt stetig besser werdend auf Platz 3 geführt, kann auch aus den Champions League Plätzen dann nicht mehr rausfallen und hat eine unheimlich gute Statistik. Also er hat in 14 Spielen genauso viele Punkte geholt wie Amorim vorher in 21, also 7 Spiele weniger gebraucht. Haben bis jetzt nur 2 Niederlagen einstecken müssen und einfach mal 10 Siege. Also das ist super beeindruckend und es geht jetzt bei ihm auch sehr stark um die Diskussion. Er hat ja nur einen Vertrag bis Saisonende. Also da wollte Manchester United von Anfang an wirklich eine Interimslösung so ein bisschen haben. Und es gibt auch sehr, sehr große Stimmen, die sagen, naja, man müsste einen Trainer mit einer anderen Vita holen, der dann Manchester United zurück zu den alten Erfolgen führt. Und jetzt geht die Diskussion los, sollte man vielleicht mit ihm verlängern? Und tatsächlich haben jetzt wohl auch einige Führungsspieler, ja, sind herangetreten an die Clubführung, haben gesagt, der Michael Carrick, der muss aber bleiben.
Ja, der ist natürlich, hat 10 Jahre da gespielt, korrigier mich, ist, glaube ich, auch Champions-League-Sieger geworden.
Ja, vor allem ist er noch aus dem Jahrgang, der als letztes Meister geworden ist, 2013.
Man United, übrigens, ManU ist ja innerbritisch eine Beleidigung für Manchester United. Ich glaube, im deutschen Sprachgebrauch eher gängig, aber Man United oder Manchester United, weil ManU ist halt, das sagen die, die Man United nicht so gern mögen. Habe ich zumindest mal gehört.
Oh, siehst du? Das ist bei mir auch noch nicht angekommen.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Das ist wie Pauli, dass man eigentlich nicht Pauli zu St. Pauli sagt, sondern entweder St. Pauli oder St. Paulianer, aber Pauli ist so ein bisschen, ja, das ist so ein abwertender Slang sozusagen. Also Michael Carrick war, glaube ich, schon mal Interimstrainer, aber ich weiß nicht wie lange. Co-Trainer war auf jeden Fall auch schon, auch das ist aber auch schon einige Zeit her. Ich glaube, als er aufgehört hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Er war schon einmal auch Interimstrainer für 3 Spiele.
Ja, genau, meinte ich ja, genau, Interimstrainer auch schon 2-mal an der WM teilgenommen, als Spieler mit England natürlich, ich weiß nicht, war natürlich eine Generation mit Gerrard, mit Lampard und so weiter, da hatte natürlich Michael Carrick Schwierigkeiten, da so ein bisschen durchzudringen. Ich glaube, er hat auch nicht allzu viele Länderspiele gemacht, ich weiß gar nicht, ob er auf 50 oder so gekommen ist, ich glaube eher weniger, aber ist trotzdem eine Institution, ist jetzt als Trainer ja auch einfach erfolgreich, war vorher einige Jahre, weiß ich nicht, zweite Liga oder so Middlesbrough.
Ja, zweite Liga bei Middlesbrough.
So, das heißt, hat eine gewisse Erfahrung, aber ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal den Xabi Alonso-Effekt, so, ne, dass er dann bei seinem Club oder in seiner Heimat, nah an seiner Heimat, ich weiß nicht, ob er in Manchester geboren ist oder in der Nähe, aber auf jeden Fall dort seine fußballerische Heimat hatte und jetzt dann quasi sich sukzessive, nicht über den Jugendfußball, aber über etwas unterklassige Clubs hochgearbeitet hat. Und ich kann verstehen, wenn das funktioniert, was er macht, da bin ich jetzt nicht nah genug dran, aber es scheint ja zu funktionieren, diesen absoluten Unruheherd, die sind ja irgendwie immer zwischen 8 und 13 eingelaufen, haben wirklich untere europäische Wettbewerbe, wenn gespielt, kann mich, glaube ich, einmal Conference League oder so erinnern, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, vielleicht war es auch Europa League, aber eigentlich war dieser Club im Tiefschlaf, mindestens, wenn nicht sogar nah dran am Ritalin-Überschuss.
Ja, also sie sind irgendwo, das finden ja auch die Manchester United-Fans nicht gut, so ein bisschen in der, sagen wir mal, naja, nicht ganz Bedeutungslosigkeit, aber schon irgendwie da drin verschwunden, haben lange Zeit nicht um Meistertitel mitgespielt. Und jetzt ist endlich mal wieder so eine Euphorie entstanden. Das Interessante ist, dass Michael Carrick bei seinem Amtsantritt sowas gesagt hat von wegen, ich weiß, wie der Verein funktioniert und ich werde das Ruder hier wieder rumreißen. So sinngemäß. Und alle haben schon gedacht, ja klar, weißt du, jetzt kommt da einer um die Ecke aus der zweiten englischen Liga und nur weil er hier lange gespielt hat, weiß er, wie er das hinbekommt. Aber das Coole ist bei solchen Leuten, wenn die dann sagen, ich habe den Verein verstanden und dann auch so liefern. Und es scheint ja bei Manchester United so zu sein, dass man den Verein auch wirklich verstehen muss dafür.
Das Interessante ist ja, du hast gesagt, in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das ist interessant, wenn man auf den Wortsinn achtet. Die hatten immer noch so eine große Bedeutung, weil es Manchester United ist. Und ich weiß nicht, ob noch immer Rekordmeister, aber ich glaube ja. Ja, wir haben wieder übrigens, falls man das hören sollte, wieder eine Lieblingszuhörerin und Teilnehmerin im Podcast. die kleine Babyschuld ist wieder da. Weiß nicht, ob man es hört. Hier um mich rum wird gebohrt. Also auf jeden Fall schwerste Bedingungen. Nein, also Carrick ist jemand, der, glaube ich, diesen Club, dessen Bedeutung er bestens kennt und deren glorreichen Zeiten erkennt, glaube ich, dann ein guter Kniff gewesen. Trotz dessen, dass er eben noch nicht so die Erfahrung hatte und trotz dieser großen Antrittsrede. Das kann ja auch mal schiefgehen, große Antrittsworte. Man sieht es gerade bei Eintracht Frankfurt. Ein Spieler, der als Trainer aus der Bedeutungslosigkeit wirklich im wahrsten Sinne kommt. Aber wie gesagt, die Bedeutung des Clubs war immer groß. Es gibt ja nicht umsonst diesen Frank Illett, diesen Fan, der sich die Haare so lange wachsen lässt, bis sie endlich 5-mal hintereinander gewonnen haben. Der Junge sieht aus, ja, wie der Tingeltangel-Bob mal 100 von den Simpsons. Dem würde ich mal wünschen, dass Michael Carrick es vielleicht schafft, wenn einer dann eher, dass er ihn erlöst. Weil ich glaube, diese 5 Spiele in Folge, ich weiß nicht, ob sie es diese Saison überhaupt noch schaffen können.
Also theoretisch ist es möglich. Sie haben jetzt 3 Spiele in Folge und es sind noch 3 Spiele. Also es ist möglich und die Wahrscheinlichkeit ist dann auch gegeben. Er war ja auch schon nah dran. Also 3 Spiele am Stück ist ja schon nicht allzu schlecht in der Premier League.
Ich glaube, sie haben einmal 4 sogar geschafft und es fehlte noch einer, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, das stimmt. Er hat nämlich die ersten 3 jetzt die ersten 4 nach seinem Amtsantritt hat er gewonnen und dann hat er unentschieden gegen West Ham gespielt.
Und wenn ich mich richtig informiert habe, und zwar in dieser Sekunde, weil ich dann doch mal kurz nachgucken wollte, ist Michael Carrick Erster in der Michael Carrick-Tabelle mit Man U. Also vor City, vor Arsenal, vor Liverpool. Das
Korrekt.
Hast du wahrscheinlich auch. Aber das habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. Ich hatte nämlich in Erinnerung eben diesen Fan und da stand da drin, zumindest das haben sie geschafft. Also jetzt frage ich dich wiederum. Du sagst, sie haben den neuen Alex Ferguson. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Ich höre das immer wieder. Und wahrscheinlich wärst du doch auch drauf gekommen. Aber wie sind denn die Stimmen? Du hast dich ja entsprechend vorbereitet. Ich würde jetzt eher sagen, vom Gefühl her riecht das nach einer Ära. Aber es gibt auch KritikerInnen.
Ja, es gibt auch, also nicht nur Kritik von, sagen wir mal, solchen TV-Experten, sondern es gab auch eine interessante Fanumfrage im Fanmagazin United We Stand. Und da haben sich nur 27% der Fans dafür ausgesprochen, einfach mit Michael Carrick zu verlängern. Und 70% haben geantwortet, sie wollen nur verlängern, wenn es keinen anderen idealen Kandidaten gibt. Und das ist ja auch eine Aussage. Also was ist denn ein idealer Kandidat? Ja, er muss dann halt wahrscheinlich eher so ein Format haben wie, naja, Mourinho ist jetzt vielleicht falsch rausgegriffen, aber jemand, der schon...
Ja, aber Xabi Alonso oder
so ein Pep Guardiola oder wie auch immer, wo man sagt, der hat schon eine ganz andere Vita, hat vielleicht auch schon Titel gewonnen. Auf der anderen Seite merkt man ja, wie gut es dem Team tut. Und ich stelle dagegen, also eher unterstützend für meine These, was so die Spieler intern sagen. Und da gibt es zum Beispiel einen Kunja, der sagt, ey, er hat vollstes Vertrauen, wir haben vollstes Vertrauen in ihn. Und er hat eine besondere Ausstrahlung, ungefähr so wie Ferguson. Und es ist jetzt erst der Anfang von dem, was wir leisten können. Und da gibt's noch dazu, also Luke Shaw unterstützt es auch, hat schon ganz von Anfang an, schon vor Wochen gesagt, Michael Carrick versteht den Verein und es ist wichtig, dass alle irgendwie Spaß haben und weiter geht's dann auch, dass zum Beispiel Lisandro Martinez auch gesagt hat, hey, er holt das Beste aus jedem raus und nicht nur aus den Spielern, sondern auch aus dem Staff. Und wenn du diese ganzen Stimmen hörst, dann kannst du ja, also dann darfst du ja eigentlich gar nicht drüber nachdenken, ihn zu verlängern.
Ja genau, darfst nicht drüber nachdenken, es nicht zu tun quasi, also dürfst eigentlich gar nicht zögern. Das ist eigentlich nicht nur zu unterstützen, sondern auch zu begrüßen aus der Sicht. Vor allem, wenn du siehst, Man United, jetzt muss ich selber aufpassen, in der Champions League. Wann war das zuletzt? Das muss vor Corona gewesen sein vielleicht. Ich weiß es nicht, hundertprozentig, muss ich offen gestehen.
Ja, tatsächlich habe ich es auch jetzt nicht direkt nachgeguckt. Ich hätte auch sowas im Kopf gehabt wie irgendwie 19, 20 oder so in der Saison.
Also genau, ich glaube ehrlich gesagt, dass das tatsächlich schon ein Moment her ist und ich habe ja eben schon gesagt, in den europäischen Wettbewerben sonst waren sie immer mal wieder vertreten, aber auch lange nicht. Nee, tatsächlich Champions League Gruppenphase 23/24 mit Bayern, Galatasaray und Kopenhagen.
Siehste, haben wir schon aus unserem Gedächtnis gestrichen.
Und dann sogar 2021 mit PSG Leipzig, also das heißt in den letzten 2 Teilnahmen in der Gruppenphase oder 2 der letzten 3 Teilnahmen haben sie sogar deutsche Gegner, okay. Aber dann tatsächlich 18, 19. Das heißt, sie hatten sich immer mal wieder qualifiziert. Dann ist das aber auch ein interessanter Gedanke, weil ich bereite mich ja entsprechend nicht vor, kenne die Themen von dir ja nicht. In meiner Erinnerung unterstützt das die These in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil selbst wenn sie in der Gruppenphase standen, 2021, 23, 24, beides Mal ausgeschieden, direkt in der Gruppenphase. Und zwar in der Gruppe mit Kopenhagen, Galatasaray einmal und einmal mit Leipzig und Basaksehir hier haben sie es dann nicht geschafft. Also immerhin in England irgendwie reingekommen, aber in die Champions League-Ränge. Heißt aber auch, genau, wie groß ist denn der Reiz dann für andere Trainer da hinzukommen, wenn sie sehen, okay, es scheint zu funktionieren. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, Carrick, ich weiß gar nicht, was die Fans jetzt sozusagen wollen. Was wollen die denn noch? Also einer, der Identität mitbringt, einer, der Historie mitbringt, einer, der Erfolge mitbringt in der ersten Phase.
Rückhalt von der Mannschaft mitbringt.
Ist es seine Art zu kommunizieren? Ist es, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass er als Spieler beim Manchester United eine Legende war und ist. Also deswegen sollten die Fans ja eigentlich denken, wenn wir Michael Carrick an unseren Club binden können, wenn wir diese Vereinslegende, die noch erfolgreich ist, an unseren Club binden können, dann bitteschön.
Ja, und wo man auch merkt, dass bestimmte Spieler unter ihm so richtig aufblühen. Also man kann vorne anfangen mit vielleicht auch mit Cesco, den wir auch gut aus Leipziger Zeiten kennen. Der hat an sich 11 Saisontore, hat aber 7 davon unter Carrick geschossen. Man hat auch einen Casemiro, der sich super wohlfühlt, der jetzt auf der 6 auch nochmal aufblüht. Man hat einen Mainu, der vorher unter Amorim nahezu gar nicht gespielt hat und jetzt ein fester Bestandteil ist, der immer von Anfang an spielt und eigentlich auch so gut wie immer 90 Minuten unter Carrick. Und der hat sogar auch noch so eine Aussage getroffen mit, wir folgen ihm und wir sind bereit für ihn zu sterben. Also ich meine, das ist ja im Sinne übersetzt ein bisschen anders, aber im Englischen sagt er halt, we want to die for him. Also das ist schon richtig stark. Und dann hast du erst recht auch noch einen Bruno Fernandes, der ja sowieso schon das Gesicht von Manchester Fernandes, kann man auch sagen. Aber dann weiß nicht jeder, worüber wir reden. Der jetzt gerade dabei ist, den Premier League-Rekord für Assists zu knacken. Und streiten sich auch die Geister darüber, ob es nicht sogar am Wochenende schon passiert ist. Denn der Rekord ist einmal von Thierry Henry und einmal von Kevin De Bruyne, also aus dem Jahr 2003 oder 2020 mit 20 Assists in einer Saison. Der liebe Bruno steht bei 19 und hat eigentlich am Wochenende sogar, man könnte sagen, 3 Assists mehr oder minder geliefert. Einmal war eine Torwartparade dazwischen, wo sich die Leute streiten, hätte er die Finger nicht dran gehabt oder man hätte ihm ja trotzdem diese Assist geben können. Dann hat jemand, der Buen Bemo, an den Pfosten nur geknallt und der angesprochene Casemiro hat kläglich versagt aus ein paar Metern mit dem Kopfball. Aber der ist auch so ein Typ, der einfach unter Carrick auf einer anderen Position spielt, ein Stück weiter nach vorne geschoben, von der 6 auf die 10. Der wieder seine Freiheiten hat, der die Freiheit hat, alles zu machen, was er irgendwie braucht und damit der Mannschaft das gibt, einfach auch diese Qualität.
Da habe ich tatsächlich 2 Gedanken zu. Zum einen, er ist ja auch eher ein offensiverer Geist. Ich weiß nicht, ob er dann, das habe ich jetzt nicht verfolgt, ob er dann einfach unter dem vorherigen Trainer, Amorim oder wer auch immer ihn nach hinten gezogen hat, wird ihm nicht gefallen haben. Er ist ja eher ein 8er, 10er, auch bei Portugal. Da agiert er ja nach vorne, hat dann gefährliche Standards, Elfmeter und so weiter mit dabei. Und dann der zweite Gedanke, weil du sagst, diese Fast-Assists, ne? Also der eine, der dann drin war, aber da war der Torwart vorher dran, 2-mal haben den nicht getroffen. Das erinnert mich ein bisschen an Julian Nagelsmann. Den Namen nenne ich übrigens nicht zufällig, weil der gesagt hat, bei Flo Wirtz zur Anfangszeit, das ist der Spieler, der in der Premier League die meisten Großchancen vorbereitet. Und wenn die anderen da nicht treffen, dann haben die ja quasi den Fehler gemacht und nicht Flo Wirtz. Das war mal das Argument von Nagelsmann. Und so könnte man jetzt auch sagen, ne, also das eine war ja ein Tor und der Torwart war vorher dran, zählt die Vorlage nicht. 2-mal war kein Tor, weil seine Mitspieler nicht getroffen haben. Deswegen, das wäre die Argumentation von Nagelsmann. Eigentlich hätte er die Vorlagen ja schon längst voll haben können, so wie Wirtz Anfangszeit bei Liverpool. Und Nagelsmann ist jemand, der vor wenigen Wochen, also ganz konkret in Verbindung gebracht wurde, rund um die Länderspiele, glaube ich, im März erstmals und im April dann weiter im Umkreis von Manchester United, dass Julian Nagelsmann ein ganz heißer Kandidat sein könnte. Jetzt hat er einen Vertrag bis 2028, bis zur England-EM beim DFB, ist bekannt. Es mehren sich Stimmen aufgrund der letzten Monate und der Unruhen und je nachdem, wie diese WM ausgeht, falls ein Topclub kommt. Ich glaube, Volker Struth, sein Berater, hat das zuletzt auch im Phrasenmäher-Podcast bei den Kollegen der Bild mehr oder weniger gesagt. Es gab ja die Gespräche mit Bayern und so weiter. Dieser Wunsch von ihm immer zu einem Top-Club zu gehen, der einen großen Namen hat, müssen wir mal die Fans fragen, wie sie das fänden.
Na, ob dann der Name überhaupt ausreicht, wenn man nach dem idealen Kandidaten sucht. Tja.
Naja gut, aber Leipzig kennt man, müsste glaube ich Leipzig-Trainer vielleicht sogar gewesen sein in der Saison, in dem Menu gegen die gespielt in der Gruppenphase. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, könnte das ungefähr hingekommen sein. 2021, glaube ja. Da müsste Flick ja noch bei den Bayern gewesen sein. Das heißt, Nagelsmann müsste in Leipzig gewesen sein. Dementsprechend kennt man ihn. Und dann natürlich der Weg über Bayern und Nationalmannschaft. Ich glaube, das wäre ein Name, den man sich anfreunden könnte in Manchester. Aber ich weiß es nicht. Aber er wird genannt, Oliver Glasner wird genannt. Noch ein, zwei, De Zerbi, der früher bei Brighton war. Also es gibt noch ein, zwei Namen. Aber ich finde, um deine These nochmal kurz zu unterstützen, weil ich versuche gerade Argumente zu finden, es gibt andere Namen, es gibt vielleicht Gründe im Umfeld, die dafür oder dagegen sprechen, also gegen deine These. Und dann wäre eben die Idee zu sagen, wenn jemand so erfolgreich ist, warum suche ich dann weiter? Gibt es denn andere Ansätze noch?
Ja, sie haben halt Schiss, ist ja bei Solskjaer auch schief gegangen, als er Interimstrainer gute Leistung gebracht hat. Danach wurde er fest verpflichtet und es haben immer noch alle im Kopf, dass er sozusagen dann entlassen wurde und nicht so lange da war. Aber er hat ja trotz dessen es 2 Jahre eigentlich geschafft, Manchester United einigermaßen drin zu halten und auch mit in die Champions League zu bringen. Aber ich meine, es ist auch ein schweres Erbe, wenn man jetzt einen Sir Alex Ferguson nimmt, der 13 Meistertitel in, ich glaube, 27 Jahren gewonnen hat bei Manchester United, der eigentlich eine Truppe übernommen hat. Wie er selber gesagt hat, ne, wir sind nicht nur in der Premier League sportlich auffällig, sondern auch mit unseren Trinkgelagen und hat die dann komplett eingestampft und hat gesagt, hier muss ein bisschen Disziplin hin. Und schon hat er den Verein gefühlt im Griff gehabt. Der war eine Institution und ist es ja auch immer noch. Und der hätte ja auch noch weitergemacht, wenn er nicht selber von sich aus gesagt hätte, hey, ich habe gesundheitliche Wehwehchen, ich möchte das jetzt nicht mehr leisten. Und so ein Erbe anzutreten, also das ist, glaube ich, auch unmöglich. Also es ist utopisch, dass nochmal jemand 27 Jahre bei einem Verein tätig ist. Also wir haben hier in Deutschland das Pendant mit Frank Schmidt, der jetzt dann die 20 Jahre bei Heidenheim voll machen kann. Aber das ist ja einfach ungewöhnlich. Und deswegen wird dieses Erbe nie so zu erfüllen sein. Aber ich glaube, ein Michael Carrick ist schon ein Kandidat dafür, dass es passieren kann.
Ich habe noch zwei Gedanken. Erstmal muss ich Abbitte leisten, glaube ich. Zumindest du hast gesagt, in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, in Anführungszeichen. Also erstmal haben sie häufiger Champions League Spiele gemacht in den letzten Jahren, als wir dachten, auch wenn es dann in der Gruppenphase vorbei war. Dann standen sie, das dürfen wir nicht vergessen, letzte Saison, das war ja auch Ruben Amorims Argument, im Europa League Finale gegen Tottenham, haben nur 1-0 das verloren, stimmt, im englisch-englischen Finale.
Aber da sagen ja auch die Fans von Manchester United, Europa League, das wollen wir ja nicht, wir wollen ja Champions League.
Ja genau, deswegen passt das wieder zur Stichwort Bedeutungslosigkeit in Anführungszeichen, weil sie war immer so bedeutend, dass wenn sie mal nur 7., 8. wurden, dass man gedacht hat, was ist da los und welche Entwicklung und so weiter. Und dann ist es dieses Europa-League-Finale, wo ja auch die englischen Clubs oftmals irgendwie mit ihrer B-Mannschaft gespielt haben. Aber Amorim hat es halt immer hochgehängt und gesagt, wir standen doch in diesem Finale. Und dann der zweite Gedanke, Manchester United ist nach einer Erhebung von, ich glaube, 24 oder 25, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, der viertwertvollste Fußballclub, also als Marke, als Brand. Ich glaube, das Real muss davor sein. Ich glaube, die Bayern sind dahinter. Also Real ist davor.
Barcelona.
Vielleicht Barcelona und keine Ahnung, City oder so, das ist natürlich bitter für United, aber selbst Liverpool und Arsenal und die Bayern sind alle dahinter, wenn du nur über diese Brand quasi redest. Das kommt natürlich nicht von ungefähr und ich glaube, dieses Selbstverständnis ist dann immer noch und dann bin ich wieder dabei, um dann das abzubinden. Vielleicht Michael Carrick ist nicht Gerrard und nicht Lampard, er war immer so ein bisschen im Schatten und Man United ist es leid, im Schatten von irgendwas zu stehen und vielleicht deshalb der Wunsch, das würde ich mir jetzt sozusagen als Erklärung gerne übrig lassen.
Das hast du sehr schön hergeleitet. Klingt auf jeden Fall gut. Ja, also wir werden das weiter verfolgen. Ich bin super gespannt darauf. Auf jeden Fall mal ein Trainerwechsel, der richtig was gebracht hat, der zielführend war. Denn wir hatten ja jetzt auch schon in dieser Saison diverse Trainerwechsel in der Bundesliga. Es war ja schon häufiger mal Thema. Ist ja auch prädestiniert für einen Fußball-Podcast, darüber zu philosophieren. Aber wer denn mal rüberschauen mag über den Ärmelkanal in die Premier League, ist es, glaube ich, wert, das bei Manchester United zurzeit zu tun.
Ja, großer Club, eigentlich eben großer Spieler, die wieder auf Erfolgswelle reiten. Und ja, mal gucken. Wir werden auch verfolgen, nicht nur wie es mit Michael Carrick, sondern auch wie es mit dem haarigen Fan weitergeht.
Ja, und dann gehen wir doch mal über, Roman, zu unseren nicht ganz so erfolgreichen Sachen. Vielleicht sollten wir da auch mal Michael Carrick um einen Rat bitten, wie man das macht, wie man sich so richtig in die Sache hineindenkt.
Aber auch eine haarige Angelegenheit, unsere Hot Takes.
Ja, definitiv. Wie war denn deiner so?
Ich weiß, dass ich wieder irgendwie auf Tore bei Top-Clubs gegangen bin. Die fallen in Spielen und das war allein mit Heidenheim Bayern schon 6 Tore und so. Da konnte man ja schon relativ schnell absehen, dass das schwierig wird, dass es in Erfüllung geht.
Ja, Top-Clubs gibt genau 9 Tore, hattest du mitgeteilt.
Ja, und ich glaube, wenn wir es zusammenrechnen, 6 bei Bayern Heidenheim und dann Hoffenheim Stuttgart 6 sind ja schon 12. Genau, Dortmund kam noch mit dazu. Also das Leverkusen Leipzig auch noch mit dazu. Also ich glaube, da waren, hätte glaube ich schon nicht gereicht. Wenn ich jetzt mal zusammenzähle, 5, 11, 17, 18, ja, war weit weg. Wie sah es bei dir aus?
Ja, bei mir war ja genau das Gegenteil. Ich wollte auch gern Tore haben, viele Tore. Bei mir waren es dann wenig. Also du hattest zu viele, ich hatte zu wenig. Ich wollte gern bei Gladbach BVB mindestens 8 Tore haben. Es war dann nur 1 und Gladbach hat sich mit dem 1:0 den Klassenerhalt gesichert. Wäre vielleicht ein besserer Tipp gewesen zu sagen, Gladbach sichert sich den Klassenerhalt gegen Dortmund. Aber wer weiß, ob das überhaupt ein Hot Take gewesen wäre.
So, und jetzt versuchen wir es nochmal mit dem nächsten Punktgewinn vielleicht. Noch steht es 2-2. Die Saison neigt sich dem Ende. Ich weiß gar nicht, wann wir unter die Hot Takes einen Strich ziehen. Nach der Saison oder erst im Sommer? Müssen wir nochmal gucken, ob wir die WM noch mitnehmen.
Ja, ich denke, wir müssen sowas vor der WM oder so machen, damit wir vielleicht eine Chance haben auf nochmal einen neuen Wettbewerb.
Ja, im Mini-Hot Take, Zusatzwettbewerb. Nur WM, genau. Ja. Ich bleibe jetzt einmal kurz ich versuche mal so einen zweigeteilten Hot Take zu machen. Bei dem einen können wir die Auflösung erst am Ende sehen, aber der 1. FC Heidenheim wird an diesem Wochenende absteigen.
Oha.
Das lässt sich bis nächste Woche tatsächlich sagen. Und der zweite Teil wäre dann, ja, das ist genau, und die Entscheidung fällt dann bei St. Pauli gegen Wolfsburg nächste Woche, wer es dann in die Relegation noch schafft. Aber das ist ja ein zweigeteilter Hot Take, also beides muss natürlich eintreten. Also weder Wolfsburg noch St. Pauli können sich absetzen. Wolfsburg könnte ja auch gegen Bayern gewinnen, dann wäre St. Pauli ja fast schon nicht mehr möglich, aber auch das wird nicht passieren. Also die Entscheidung über die Relegation fällt am letzten Spieltag im direkten Duell St. Pauli-Wolfsburg und Heidenheim wird bis dahin schon abgestiegen sein.
Das ist aber schade, aber irgendwie auch okay.
Schade kann ich auch sagen, weil ich den Holger Sandwald ja kennengelernt habe, vergangene Woche Sonntag
genau.
Im Doppelpass. Das will ich jetzt nochmal kurz anführen, ohne es in die Länge zu ziehen. Alle können sich ja nochmal bei YouTube oder sonst wo angucken. Auch danke Almut nochmal für das Anstupsen an der Stelle, hat Spaß gemacht. Und Holger Sandwald war sehr sympathisch und ich war der Einzige in der Runde, der trotz aller Argumente und trotz des Bayern-Spiels, auch wenn es dann nur ein Punkt wurde, ne, wenn sie 3 geholt hätte statt einem, hätte ich vielleicht sogar was anderes gesagt, aber trotz aller Anstrengungen habe ich da schon gesagt, als Einziger in der Runde, anders als Basler und Mike Franz, die gesagt haben, die Heidenheimer schaffen so, die sind so sympathisch, dann ging es mir doch übers Herz zu sagen, bei dem Restprogramm und wie die Konstellation ist, wird es leider nichts mehr. Also da bleibe ich jetzt mir treu. Grüße an Holger, falls er mich hört, aber das wird leider nicht klappen. Was sagst du denn?
Ich will mich in diesem ganzen Abstiegskampf und so mal ein bisschen in Neutralität wiegen und dann habe ich gedacht, ich mache mal einen Hot-Take, den es so noch nicht gab, mal was Neues, Kreatives. Ich sag, dass es in einem Spiel einen Schiedsrichter gibt, der ausgewechselt werden muss, weil er entweder sich leider Gottes verletzt oder sonst irgendwie was passiert.
Okay, das wünscht mir niemanden, aber das ist mal ein interessanter Hot-Take, der aus der anderen Ecke kommt und ich hoffe, du jinkst es nicht, weil wir wollen es nicht, aber gut, kann ja auch mal was anderes passieren,
Kleiner
Muskelfaser ist, ist ja auch nicht dramatisch.
Oder eine kleine Zerrung, so wie bei mir vor 3 Wochen.
Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, cooles Thema, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal kurz nachzugucken und dann auch wieder, um das mal abzubinden, wie viel man im Kopf hat über Mannschaften in der Krise, die gar nicht so doll in der Krise sind eigentlich, aber die auch regelmäßig europäisch dabei sind.
Da sind wir ja mal wieder bei subjektiv und objektivem Gefühl oder Ansichten und das ist genauso ein Thema davon, dass man sagte, irgendwie reißen die nie was, aber sie haben trotzdem einiges gerissen.
Bevor hier apropos abgerissen wird, über mir gebohrt und geklopft, ich hoffe, das war nicht allzu doll zu hören. Ich hoffe, unsere Zuschauerin, unsere Babyzuschauerin hat sich, glaube ich, auch ganz gut benommen. Dann beenden wir das an der Stelle und sagen, ja, viel Spaß gehabt zu haben beim Bayern-Spiel, allen, die zugucken. Und dann hören wir uns nächste Woche.
So machen wir das. Euch allen eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.